habe ich ein heikles Thema, ein sehr persönliches Thema. Gott, was machst du? Gott, was machst du? Warum lässt du das zu? Eine schwere Lektion, die Gott uns manchmal aufbürdet und auflastet. Wir fragen uns manchmal, Gott, warum? Warum? Weshalb? Wieso? Warum habe ich das Päckchen zu tragen? Warum muss ich hier durch? Gott, was machst du? Das ist mein Thema, ein persönliches Thema, das ich hier abhandeln möchte für mich persönlich. Ich möchte dich für morgen herzlich einladen. Die Salbung befreit dich von der Enge, wird das Thema sein. Dann haben wir ab Mittwoch weitere Gottesdienste. Es ist schon September, so schnell vergeht die Zeit. Einfach die Tage fliehen dahin, ich weiß gar nicht. Ich denke manchmal, lieber Gott, die Zeit ist verkürzt. So wie es in der Bibel steht. Die Zeit ist verkürzt. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Am Mittwoch, den 2. September, haben wir dann das Thema Dein Glaube wird getestet. Gehört zu dem Paket, was ich heute spreche, worüber ich heute spreche. Gott, was machst du? Und ich möchte dann weiter darüber arbeiten am Mittwoch. Das ist ein Thema, was mich persönlich beschäftigt. Ich predige meistens so, das, was mich bewegt, das, was mich beschäftigt, das, wo ich durch muss, das gebe ich euch weiter. Vielleicht kann das eine, der eine und das andere gebrauchen oder nicht, wie auch immer. Am Freitag, den 4. September, werden wir das Thema haben, Manifestationen des religiösen Geistes. Wir müssen aufpassen, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichtes. Kommt ganz wunderbar, ich helfe dir, ich bete für dich, ich mache dich gesund, ich mache dich frei und so weiter. Pass auf die Geister, die durch die Luft schwirren. Dann am Samstag, den 5. September, so Gott will und wir leben, Gott will dich aufrichten. Und dann am Sonntag, als Abschluss von diesem ganzen Paket, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat das letzte Wort. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende. So, Gott, was machst du? Diese Frage beschäftigt mich. Eine schwere Lektion, die ich über Gott lernen musste. Reg dich nicht auf über Gott. Gott hat zu mir gesagt, reg dich über mich nicht auf. Du verstehst meine Wege nicht, du kennst meine Gedanken nicht. Ich bin ich und du bist du. Und deine Wege sind nicht meine Wege und deine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Sondern ich muss dir sagen, Johannes, komm runter. Du musst mit Gott zurechtkommen, auch wenn er schwierig ist. Gott ist manchmal sehr schwierig. Jesus ist manchmal sehr schwierig. Der Heilige Geist ist manchmal sehr schwierig, wenn du mit ihm umgehst und mit ihm lebst. Gott, was machst du? Wo bist du? Machst du jetzt Pause? Machst du jetzt blau? Hast du aufgehört zu existieren? Hast du abgedankt? Hat der Teufel dich vor deinem Thron gestürzt? Gott, wo bist du? Was machst du? Warum lässt du Dinge in meinem Leben geschehen, die gar nicht so lieblich sind, so nett und so freundlich, so hart und so, ja, katastrophal sogar? Der Teufel möchte einen zur Verzweiflung bringen über Gott. Sag doch deinem Gott jetzt ab, das bringt doch keinen Wert, den gibt es sowieso nicht. Verstehst? Da wirst du ein Atheist durch das alles, was geschieht. Und Gott lässt Dinge zu und er schweigt dabei. Und ich will jetzt einfach dieses Thema aufarbeiten. Warum schweigt Gott? Warum müssen wir solche schwere Lektionen durchmachen? Manchmal sieht es aus, dass Gott in dieser Welt nichts mehr zu melden hat. Und so sieht es auch wirklich aus. Gott hat in dieser Welt nichts zu melden. Hat die Welt aufgegeben. Maria Rilke schrieb einmal ein Gedicht. Ihr Gedicht fängt nur an, ich lese nur die ersten paar Zeilen. Gott spricht zu jedem nur, ehe er ihn macht, und dann hat er aufgehört zu sprechen. Dann schweigt er. Also Gott hat dich geschaffen, in die Welt gesetzt und jetzt schweigt er. Jetzt musst du weiterlaufen, jetzt musst du weiter durch diese Nacht gehen, jetzt musst du weiter kämpfen. Jetzt bist du dran. Vielleicht verstehen wir von daher, was Maria Rilke sagte, dass jetzt bist du zuständig für dein Leben. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht, ich habe dich entlassen, ich habe dich ausgebildet, ich habe dir alles auf dem Weg mitgegeben, was du brauchst, ich habe dich richtig ausgerüstet mit allem. Jetzt geh weiter. Ich denke an die Geschichte von Petrus. Der sitzt im Gefängnis, muss morgen geköpft werden. Und das ist glücklich, er ist friedlich, er schläft und schnarcht, bis der Engel Gottes kommt oder der Diener Gottes kommt und sagt, Petrus, zieh deine Schuhe an, würde dich, wir gehen raus. Und dann geht die erste Tür auf, die zweite Tür, die dritte Tür, die vierte Tür auf. Und was passiert? Petrus ist plötzlich draußen. Und dann muss er jetzt weitergehen. Weißt du, er wurde befreit. Und dann hat Gott ihn stehen gelassen im Dunkeln, in der Nacht. Wenn Gott uns befreit, wenn Gott uns hilft, wenn Gott uns segnet, er befreit uns und dann musst du weitergehen, selber weitergehen. Und wo ist er gegangen? Zu den Ihrigen, heißt es in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Er ging dann zu seinen Leuten und die beten fleißig, Herr, befreie unseren Petrus, der ist im Gefängnis, der wird morgen gehängt oder geköpft oder was auch immer. Und da klopft an der Tür, macht auf, aber die Magd macht gar nicht auf. Die ist so begeistert. Petrus ist draußen. Die denkt, sein Geist, ein Engel von ihm wäre draußen. Nein, Petrus war draußen. Und Gott hat ihm gesagt, Petrus, jetzt gehst du weiter. Du bist jetzt zuständig. Und das ist die Situation, wenn Gott uns hilft. Gott segnet uns, Gott berührt uns. Und das ist meine Lektion, die ich gelernt habe. Gott rüstet uns aus mit der Kraft und dann sagt, jetzt hau ab. Jetzt mach du dein Geschäft. Jetzt bist du zuständig. Jetzt bist du dran. Der Engel verschwand. Und es ist schade immer, ich möchte den Engel auch bis zum Schluss bei mir haben. Aber der bleibt nicht bei mir bis zum Schluss. Der lässt mich hängen. Gott, wo bist du? Gerade wenn ich denke, dass ich dich brauchen würde in der Nacht, in Dunkelheit, wenn ich jetzt allein stehe draußen, wie geht es jetzt mit mir weiter? Wo bist du? Was machst du? Und jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen. Und das ist die Botschaft die ganze Woche über, was ich hier habe. Du hast die Verantwortung, du bist dafür zuständig, dass du dein Leben jetzt in der Hand nimmst. Gott hat dich befreit, Gott hat dich geheilt, Gott hat dich erlöst, Gott hat dich in die Freiheit gebracht. Jetzt geh weiter in dieser Freiheit. Lebe in der Freiheit des Geistes. Geh zu den Deinen. Geh in die Gemeinde. Geh zu denen, die für dich beten. Auch wenn sie nicht glauben. Komisch. Und dann beginnt die unsichtbare Führung Gottes. Und jetzt bist du verantwortlich, wie es mit dir weitergeht. Was macht Gott den ganzen Tag? Überleg einmal, was macht er den ganzen Tag? Und ich sag dir, was Gott macht. Ich habe entdeckt, was er alles macht. Er beobachtet dich, was du machst, wie du reagierst, wie du dich verhältst. Er leitet dich mit seinen Augen. Er guckt genau zu, wie du dich entscheidest. Gott, wo bist du? Gott, wo warst du, als ich dich brauchte? Gott hat manchmal uns in den Stich gelassen. Und es sieht aus, als wenn er uns in den Stich gelassen hätte. Aber er sagt, nein, ihr habt dir den Heiligen Geist gegeben, ihr habt dir mein Wort gegeben, ihr habt die Brüder und Schwestern an der Seite gestellt und jetzt kämpfe du weiter. In meiner Kraft. In meinem Namen. Du hast alles, was du brauchst. In Richter Kapitel 6, Vers 13, da ist dieser junge Gideon. Er sprach zu Gott, als der Herr ihn berief. Und der Herr sagte, du solltest die Midianiter vertreiben und die solltest du in Flucht schlagen. Dann sagt er, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns alles so widerfahren, was jetzt widerfahren ist? Dieselbe Frage, die ich einmal Gott stelle. Herr, warum ist mir das passiert? Warum passiert mir das? Und wo sind all deine Wunder, die unsere Väter erzählten und berichteten, wie du das durch das Rote Meer sie geführt hast, wie du sie aus Ägypten herausgeführt hast? Wo sind die ganzen Wunder? Herr, wo sind die ganzen Herrlichkeiten von dir? Wo höre ich das? Wo sehe ich das? Und nun aber, Herr, hast du uns verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Gideon glaubt, er ist aufgegeben. Und du glaubst auch oft, oder der Teufel redet dir ein, ja, du bist von Gott aufgegeben. Gott hat dich nicht lieb, guck mal, sonst wärst du nicht krank. Sonst würdest du nicht auf alle vier kriechen, wenn Gott mit dir wäre. Verstehst du, der Teufel redet dir das alles ein. So, und Gideon glaubt, nun will er uns nicht mit uns nichts mehr zu tun haben. Wir sind ihm egal, er hat uns abgeschrieben. Und daraufhin sagt Gott zu ihm, und hör mal, was Gott zu ihm sagt. Und der Herr wandte sich an Gideon und sprach zu ihm, geh in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt, ich habe dich befohlen, ich habe sie in deine Hand gegeben. Du sollst sie befreien. Weißt du, wir jammern und beschweren uns, Gott, wo bist du? Und Gott sagt, du bist der Mann, die Frau, du bist die Person. Geh in dieser deiner Kraft. Was macht Gott? Er schickt uns in die Arbeit, stellt uns auf die Arbeitsstelle und sagt, jetzt machst du. Er gibt uns den Auftrag, du sollst jetzt die Midianiter vertreiben. Er delegiert die Arbeit, du bist jetzt dran. Ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen, jetzt bist du dran. Jammer nicht so viel, heul nicht so viel, bet nicht so viel, jammer nicht so viel da und was weiß ich, jetzt geh du mal. Warum? Gott hat sich zurückgezogen und Gott zieht sich gerne zurück. Er macht gerne was anderes und er sagt, jetzt bist du Mann, der Mann, die Frau, die jetzt was tun soll. Gott ist übermenschlich und überzeitlich. Er handelt nicht immer. Er ist nicht für das Irdische zuständig. Du hörst mich richtig. Er ist nicht für das Irdische zuständig. Für das Irdische bist du und bin ich zuständig. Wir sind, die hier für diese Erde zuständig sind. Wir sind dazu. Du bist es. Nimm das an, diesen Ball. Gott hat dir den Körper gegeben. Deine Seele und dein Geist müssen damit arbeiten. Jetzt, du bist der Diener. Jetzt, füll die Krüge mit Wasser. Gib dem Speisemeister. Ihr müsst das Wunder vollbringen. Ihr seid jetzt dran. Nicht jetzt. Ich mache gar nichts. Gott macht eigentlich jetzt, wenn du genau nimmst, und das ist meine persönliche Erfahrung, Gott macht überhaupt nichts. Er sagt, du bist es. Was du nicht machst, ist nicht gemacht. Und was du machst, das ist gemacht. Der Mensch sollte den Garten Eden bebauen. Der Mensch sollte den Garten Eden bewahren. Der Mensch sollte die Welt zum Paradies machen. Gott hat alles in uns angelegt und uns anvertraut, uns die ganzen Waffen gegeben, die ganze Rüstung anvertraut und hat gesagt, gebrauche das, was ich dir gegeben habe. Benütze deine Weisheit, benütze deinen Geist, benütze deine Kraft, benütze deine Fähigkeiten. Wir sind gefordert. Weißt du, so viele Christen sind faul. Das macht alles der Herr. Das macht alles der Herr. Und ich habe eines festgestellt, der macht gar nichts. Der sagt, du bist es. Das, was du tun kannst, tu du. Und das, was du nicht tun kannst, das werde ich machen. Das ist nämlich Gottes Prinzip. Gott hat uns die Verantwortung übertragen für unser Leben, für diese Welt, für unsere Familie. Wir sind Gottes Haushalter, wir sind die Pächter von der Landschaft, von diesem Grundstück oder von diesem Großgrund, was wir bewirtschaften sollen, diesem Weinberg, diese Pflanzung. Wir sind jetzt die Pächter. Bepflanze du, ernte du, schone du oder bebaue du die ganze Landschaft. Du bist der Pächter. Gott hat alles angelegt und es hat uns anvertraut. Alles, was wir zum Leben brauchen, ist uns gegeben worden. Wir müssen jetzt unseren Teil tun. Und das vergessen viele Christen, die glauben, das macht alles der liebe Gott. Weißt du, das ist ein Irrglaube, das ist ein Irrtum. Gott gab uns alles, was nötig ist, er schuf alle Voraussetzungen und jetzt müssen wir wirtschaften, jetzt müssen wir unseren Grips einschalten, jetzt müssen wir mit unseren Pfunden wuchern, jetzt müssen wir das Land einnehmen. Er hat uns das Land gegeben. Das Land gehört euch und worauf sich euer Fuß setzt, das Land gehört euch. Wenn ihr nicht weitergeht, bleibt alles beim Alten. Verändert sich gar nichts. Wenn ihr nicht weitergeht, ihr habt es in eurer Hand. Und wenn wir gehen, geht Gott mit uns. Wenn wir kämpfen, kämpft Gott mit uns. Wenn wir was unternehmen, wird Gott mit uns was unternehmen. Aber wenn wir nichts tun, passiert gar nichts. Und das ist die Botschaft, die ich hier habe. Du musst etwas tun, wenn du was von Gott haben willst. Gott tut nichts ohne uns und wir können nichts ohne Gott. Beides gehört zusammen. Du und Gott, wir sind Partner. Wir sind Partner. Und was macht Gott? Er sucht uns, er geht uns nach, er versucht uns geistlich aufzumöbeln, er verfolgt uns. Adam, wo bist du? Und dann gibt er mit Adam neue Aufträge, neue Befehle, wie es weitergehen soll mit ihm. Gott arbeitet. Wenn Gott fertig ist mit diesem Planeten Erde, Gott hat alles bereitgestellt und jetzt arbeitet er an uns, dass wir jetzt etwas tun. Denn wir sollen Gott ähnlich werden, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Wir sollen die Funktion Gottes hier auf dieser Erde übernehmen. Dein Wille geschehe im Himmel, Halleluja, Lob und Dank, aber dein Wille geschehe auch hier auf Erden und zwar durch mir, durch dich, durch uns. Das, was du bist, durch dich geschieht der Wille Gottes. Und jetzt muss ich Gott durchsetzen in meiner Umgebung. Der Wille des Herrn, Gott will es so. Verstehst? Obwohl du gar nicht spürst, Gott will, dass du gesund bist. Gott will, dass dir es wohl geht. Gott will, dass du Arbeit hast. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du Sieg hast. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Gott arbeitet an uns. Er ist der Töpfer jetzt. Er macht die Töpfe, die Krüge, die Gefäße. Er formt uns, er gibt uns das Format. Du kannst es, Gideon, du kannst es. Geh du. Aber ich bin der Jüngste. Ich bin sehr unerfahren, ich kenne mich da nicht aus. Der Herr sagt, geh. Und dann unternimmt er, dann macht er einen Aufruf, wer will jetzt mit mir gegen die Midianiter kämpfen, das sind gleich über 30.000 Leute. Und der Herr sagt, das ist viel zu viel. Du musst nicht so viele Leute haben. Wir denken manchmal, wenn wir eine große Masse hinter uns haben, dann werden wir den Sieg haben. Wenn wir eine riesige Armee, nein, Gott sagt, ich will mit dir gehen. Und mit 300 Leuten hat Gideon diesen Sieg errungen. Ich bin mit dir. Weißt du, was Gott uns lehren will, vertraut mir. Vertrau mir, ich werde für dich streiten, aber du musst gehen. Du musst kämpfen. Du musst ein paar Leutchen mitnehmen. Du musst nicht 30.000 gleich mitnehmen. Die schick nach Hause. Lass die zu Hause bei der Mutti bleiben. Weißt du, Gott ist der Töpfer. Gott arbeitet an uns. Gott will uns gebrauchen. Alles, was Gott an uns tut, und jetzt pass auf, das ist meine persönliche Erfahrung, Gott ist ein verborgener Gott. Gott macht alles heimlich, so im Stillen, hintenrum. Das merkst du gar nicht. Also ich merke es nicht. Aber hinterher merke ich, das war der liebe Gott. Da hat der Herr gearbeitet. Gott tut alles so getan, so geheim. Weißt du, wir merken es gar nicht am Anfang, dass er das war. Aber dann sehe ich tatsächlich, das war Gott. Er trainiert uns unmerklich. Er schult uns unmerklich, das merken wir gar nicht, wie Gott uns schult. Der bringt uns in eine Situation hinein, in der er gar nicht hinein will. Plötzlich bin ich mittendrin Das habe ich gar nicht gesucht, darum gar nicht gebeten. Plötzlich befinde ich mich da in irgendwelche Schwierigkeit. Gott ist ein heimlicher Trainer. Bei Nacht und Nebel übt er mit uns. Und er sieht aus, und dann, wenn wir gekämpft haben, ja, das war ich. Das habe ich gemacht. Nein, das hast du nicht gemacht, sondern dank der Gnade Gottes, er ist es gewesen, der mit dir war. Und dann geht der Gideon durch das Lager der Midianiter und horcht, was die Leute da erzählen. Ihr habt heute Nacht einen Traum gehabt. Oh, da ist so ein riesiger Stein, ein Mühlstein gewesen, der hat uns alle zermalmt. Der Stein Gideons. Du siehst, Gott arbeitet heimlich nachts, wenn die Leute schlafen. Und das ist, wie Gott arbeitet, im stillen Verborgenen. Das Geheimnis Gottes, was ich für mein persönliches Leben entdeckt habe, Gott arbeitet nicht öffentlich. Gott arbeitet im Stillen, versteckt, hinterm Vorhang. Meine persönliche Erfahrung, das gebe ich dir weiter. Wie trainiert uns Gott? Und ich sage dir, ganz frei, durch Probleme. Gott trainiert uns nicht durch Referate, durch die Predigt, liebe Gemeinde, meine Kindlein. Nein, da haut dich rein in die Pfanne. Brate mal, schmore. Verstehst? Er trainiert uns durch Misserfolge. Er trainiert uns durch Niederlagen. Er trainiert uns durch Schwierigkeiten. Er trainiert uns durch Krankheiten. Und da lernst du, den Glauben zu bewahren, stark zu sein, nicht auf der Leitung zu stehen, das richtige Wort im richtigen Augenblick zu finden. Da lernst du. Er trainiert uns durch Nöten. Also, viele Leute wollen sich wegbeten. Ja, jetzt kommt der und jetzt kommt der und jetzt bringst das und weißt du, Gott wird heilen. Nein, Gott will dich was lehren. In der Krankheit, Gott will dich lehren in der Schwierigkeit, Gott will dich lehren in der Not. Bleibe treu, bleibe stark, lass dich nicht erschüttern. Was macht Gott? Schläft er? Ich habe oft gedacht, der liebe Gott schläft. Ich sehe so oft mich aufgeregt. Lieber Gott, warum greifst du nicht ein? Jetzt, ich könnte so viel tun. Das blockiert mich. Aber gerade Gott lässt Dinge zu, die mich blockieren, die mich aufhalten, die mich stoppen. Was machst du? Und ich sage dir eines, was ich gesehen habe. Weißt du, ich dachte, Gott hat mich verlassen. Von allen Geistern bin ich verlassen. Nein, er begleitet mich links und rechts, vor mir und hinter mir, unter mir und über mir. Überall ist der Herr. Überall treffe ich auf ihn. Weißt du, er ist bei mir, ohne dass ich merke. Ohne dass ich merke. Er bewacht mich. Er gibt mir die richtigen Worte, die richtigen Gedanken. Er kämpft für mich. Und ich darf stille sein. Das ist, wie Gott arbeitet. Ich darf stille sein. Er bildet unseren Geist und unsere Seele. Der Körper ist gebildet, der Körper ist perfekt. Mit dem Körper hast du alles, was du brauchst auf dieser Welt. Das ist die Sichtbare. Der Körper ist diese Maschine, mit dem du deine Seele und deinen Geist betätigst. Der Körper ist es, dieser Roboter, was den Willen Gottes umsetzt. Ohne den Körper ist Gott machtlos in dieser Welt. Er braucht deinen Körper. Und deshalb, der Körper ist jetzt da, aber jetzt arbeitet er an deiner Seele. Deine Seele ist dieses Apparat, was Gott jetzt bearbeitet. Und das geschieht alles unsichtbar, unmerklich. Das nimmst du gar nicht so wahr, so im Stillen, im Verborgenen. Das erkennst du gar nicht. So arbeitet Gott. Wo bist du, Gott? Deshalb verstehe ich die Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott. Ein Ungläubiger merkt es gar nicht, dass es einen Gott gibt. Da brauchst du den Heiligen Geist. Gott wirkt aus dem Hintergrund. Die sichtbare Schöpfung ist vollendet. Die sichtbare Schöpfung ist perfekt. Da ist alles da, was du brauchst. Und jetzt arbeitet er an dem Unsichtbaren, an den inwendigen Menschen. Das ist, was Gott jetzt macht. Er hat sich nur zurückgezogen. Jetzt arbeitet er an deiner Seele, an deinem Geist, an deinem Unterbewusstsein. Jetzt arbeitet Gott an diesem unsichtbaren Teil des Menschen. Das Sichtbare ist perfekt. Du hast alles, als du geboren wurdest, als du aus dem Mutterleib rausgekrochen bist, hast du alles gehabt. Und jetzt arbeitet er an deiner Bildung. Jetzt arbeitet er an deiner Entwicklung, dass du jetzt Zähnchen kriegst, dass du was selber kaust, dass du selber was suchst, dass du selbst was entwickelst. Ja, da arbeitet jetzt Gott an dem geistigen Teil deiner Persönlichkeit. Er reinigt dich von deinen inneren Sünden. Weißt du, der hat dir alle deine äußeren Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Aber jetzt kommt noch ein Problem, sind die inneren Sünden, diese unbewussten Sünden, unbedachten Sünden, unerkannten Sünden, diese inneren Sünden, die so versteckt sind, die du sogar versteckst vor anderen Menschen, dass ja niemand sieht, die hinter der Maske sind. So diese verdeckten Sünden, an denen arbeitet er jetzt. Die offenbart er und sagt, und was ist mit dem? Und was ist mit ihm? Weißt du, da wo du dich tarnst und verstellst, diese Dinge bringt er an die Wahrheit, ans Licht, an die Realität. Und denen musst du dann plötzlich stellen. Und plötzlich wirst du krank und fragst, warum bin ich krank geworden? Und es ist gut, dass du fragst, also warum bist du krank geworden? Denn Gott will etwas offenbaren, was in dir drin versteckt ist. Negative Gedanken, Unversöhnlichkeit, Hass, Neid, Wut, Zorn, Ärger. Plötzlich kriegst du Magenbeschwerden, weil du Dinge nicht verarbeitest und Gott nicht abgibst. Und das lernst du, diese inneren Sünden loszuwerden. Die äußeren sind vergeben. Durch den Tod Jesu Christi auf Golgatha, die sind alle deine Sünden vergeben. Aber die inneren, die müssen wir aufarbeiten jetzt. Und das ist, was der liebe Gott macht. Nachts und im Traum quält er dich, schockiert er dich, erschreckt er dich. Er zeigt, jetzt kommt eine riesige Armee und was da alles noch los ist. Er will, dass wir zur Sache kommen und uns diesen Dingen stellen. Und dass wir Prioritäten in unserem Leben setzen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Denn diese inneren Sünden sind die schwersten Sünden, nicht die äußeren Sünden, die sind schnell abgearbeitet. Aber die inneren Sünden, die inneren Sorgen, Probleme und so weiter, Gott will, dass wir uns der Wahrheit stellen. Weißt du, da gehst du zum Arzt und sagst, was fehlt ihnen? Und dann musst du die Wahrheit sagen, was dir fehlt. Dann sagst du das und das. Und dann musst du wahrhaftig werden, da kannst du nicht mehr verstellen. So viele Menschen verstellen sich und drücken sich vor der Wahrheit. Was macht Gott? Gott erhört die verborgenen, versteckten, verdeckten Gebete, die in der Kammer passieren, wo kein Mensch hört. Das macht der liebe Gott. Gott ist für das Unsichtbare und Unbewusste zuständig. Nachdem er alles fertig gemacht hat, du hast dich bekehrt, bist in den Gottesdienst gekommen, bist Kind Gottes geworden und jetzt kommen die verdeckten, versteckten Gebete. Die hört er jetzt. Die im Stillen, die gar nicht ausgesprochen werden. Und Geschwister, lasst uns ganz ehrlich sein, wir haben so viele unausgesprochene Wünsche und Gebete. Man nennt das Sehnsüchte vielleicht oder wie auch immer. Was macht Gott? Er erforscht das Herz und prüft die Gedanken. Das macht er. Und dazu braucht er, da muss er nicht öffentlich erscheinen und auftreten. Das macht er so hinterm Vorhang. Gott bringt das Verborgene ans Licht und vergilt öffentlich. Das macht Gott. Solange wir im Körper leben, hält sich Gott für uns. Und jetzt bitte pass auf. Das habe ich in den letzten Predigten gesagt. Hör diese letzten Predigten nochmals an. Gott, solange wir im Körper sind, arbeitet Gott im Hintergrund. Versteckt, verdeckt, getarnt. Wie auch immer. Er ist der verborgene Gott. Und da zieht er die Fäden. Da steuert er die Menschenherzen wie Wasserbächen. Da lenkt er die Kriege und was er auch immer so macht. Er arbeitet aus dem Hinterhalt. Und wie heißt es in der Bibel einmal bei David, als er da gegen die Philister kämpft und Gott verschafft einen Hinterhalt. So ist, wie Gott arbeitet, aus dem Hinterhalt. Plötzlich erschrecken die Kananiter oder die Philister oder wer auch immer ist. Er arbeitet da, wo wir nicht sehen. Plötzlich geht eine Tür auf. Wir denken, sind alle Türen zu, aber nein, er macht die Türen auf, die zu sind. Wir sehen es nicht mit unseren Augen, weil der Körper ist geblendet, der Körper ist materialistisch, der sieht nur, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an, unsere Gedanken. Er geht mit uns und wir merken es gar nicht, dass er mit uns geht. Das ist Gott. Er geht mit jedem Kind Gottes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das ist Gottes Wort und es bleibt bis in alle Ewigkeit. Ich bin mit euch alle Tage, aber das kapieren wir nicht, das spüren wir nicht. Herr, wo bist du? Wenn ich dich gebraucht hätte, bist du gar nicht da. Soll ich dir sagen, wie das geht? Genauso wie den Emmaus-Jüngern nach der Auferstehung Jesu. Wie erschreckten, was wir da hörten. Jesus wäre auferstanden, Jesus würde leben. Und der Lebendige läuft neben ihnen her. Ihr Herz brennt, bis er mit ihnen das Brot bricht und ihnen die Augen geöffnet werden. Unsere irdischen Augen werden gehalten, wir sehen Gott nicht. Das ist die Tatsache, das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen als Menschen, in der ich als Mensch stehe. Ich sehe Gott nicht. Aber ich merke, Mensch, Gott ist irgendwo, ist er hier. Aber wo? Bitte, sag mir es. Wo bist du? Herr, wo bist du? Wo sind die Zeichen und Wunder? Das fragte Gideon. Gott ist bei dir. Und du merkst es nicht. Und du weißt nicht. Der hilft dir im letzten Moment, wenn du zusammensackst, greift er dir unter die Arme, unter die Flügel und richtet dich auf. Im letzten Moment. Er ist ein unsichtbarer Schutz, dein unsichtbarer Partner, das ist Gott. Den siehst du nicht. Ich würde gerne Gott sehen. Aber weißt du, was der liebe Gott sagt? Wenn du mich sehen würdest, würdest du sterben. Das würdest du gar nicht verkraften. Die Bibel sagt, wenn wir Gott sehen würden, von Angesicht zu Angesicht, das geht nicht. Moses wollte Gott sehen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und weißt du, was Gott gesagt hat? Geh in die Felsspalte, versteck dich da hinten und ich werde vorbeigehen und du wirst mich von hinten sehen. Du siehst Gott immer im Nachhinein. Dass er da war. Dass Gott dir im Nachhinein, weißt du, merkst du, der hat mir geholfen. Der ist mir beigestanden. Der hat mein Gebet erhört, anders als ich gedacht habe. Weißt du, wir beten, Herr, befreie mich. Und was passiert? Wird man krank. Bricht man sich das Bein. Oder das Genick. Oder sonst noch was. Verstehst du, dann sitzt du da. Weißt du, wir denken, Gott muss uns helfen. Es kommt anders, als du denkst. Gott arbeitet anders, als du denkst. Denk an Josef. Kommst ins Gefängnis. Und der Herr hat ihn befreit. Vom Potiphar. Und von den ganzen Problemen, was die Brüder ihm eingebrockt haben. Und jetzt sitzt er da. Und dann wird er vergessen. Und in dem Moment hat der Pharao einen Traum. Und da erinnert sich einer. Da haben wir unten so einen Propheten im Keller sitzen. Und dieser Prophet kann Träume deuten. Vielleicht kann der dem Pharao den Traum erzählen, deuten, um was es geht. Weißt du, plötzlich, so aus der Unsichtbarkeit, aus der Vergessenheit, holt Gott uns raus. Aus dem Hintergrund. Gott arbeitet hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber ich musste das lernen in meinem persönlichen Leben. Gott ist in einer anderen Dimension als wir. Dort ist er aktiv. Dort verwaltet er alles. Dort hat er alles unter Kontrolle. So, Gott ist der Herr aller Dinge. Aber wir sehen das nicht. Weißt du, er hat die Welt uns anvertraut. Du wirtschaftest hier unten. Du machst hier das Beste. Was macht Gott? Gott offenbart sich nur ab und zu mal gelegentlich. Und zwar meistens so im Nachhinein. Da war der Herr. Guck mal, der Herr hat uns geführt. Da ist ein Wunder passiert. Wir haben es gar nicht gescheckt, dass es ein Wunder war. Wir sind bewahrt worden. Selbst wenn du einen Parkplatz suchst, plötzlich findest du einen Parkplatz, verstehst du? Und sagst, danke Vater, ich habe jetzt Parkplatz gefunden. Ich habe gesucht, das warst du. Sogar in den Kleinigkeiten, Lappalien, in den belanglosen Zeugs. Gott ist da, aber wir merken nicht, dass er da ist. Weißt du, Gott hat uns dieses Gefühl nicht gegeben. Da musst du glauben, du musst vertrauen, du musst überzeugt sein, du musst wissen. Dein Geist muss einfach diese Gewissheit haben. Gott tritt aus der Dunkelheit hervor, plötzlich aus der Verborgenheit. Das war der Herr. Gott hat uns hierher gebracht. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott tritt immer wieder aus der Unsichtbarkeit auf uns zu. Adam, wo bist du? Und er sitzt in einem Busch mit seiner Eva und hält Händchen. Adam, wo bist du? Ja, ich habe mich gefürchtet. Ja, Adam, wo bist du? Gott arbeitet an unserem Gewissen. Oder siehst du nicht? Dein Gewissen siehst du nicht. Plötzlich kriegst du ein schlechtes Gewissen. Da sagst du irgendetwas, erzählst etwas und merkst mittendrin, du, das ist nicht die Wahrheit. Du bist gar nicht so sicher der Wahrheit. Verstehst du? Gott arbeitet an uns. Was machst du, Gott? Er läuft neben dir her, so wie dieser Herr Jesus neben den Emmaus-Jüngern. Er testet uns und prüft uns auf Herz und Nieren. Das macht der liebe Gott. Er guckt uns zu, was unser Gefühl ist, wie unsere Motive sind, was unsere Motive sind. Sind wir wirklich aufrichtig und ehrlich? Er guckt uns zu. Er guckt und beobachtet. Gott beobachtet die Menschen. Sehr gut. Er guckt zu, wie wir uns verhalten. Er lässt Dinge geschehen. Weißt du, wir bitten Gott um Gnade, um Wunder, um Weisheit. Denk an Salomo, der bittet um Weisheit. Lieber Gott, gib mir Weisheit, dass ich dein Volk, dein heiliges Volk richtig führe und leite. Und was passiert? Zwei Tage später, da hat er ein Problem. Da kommen zwei Frauen. Der eine hat ein lebendiges Baby und der andere hat ein totes Baby auf dem Arm. Und sagt, und die, das lebendige Baby gehört mir und nicht das tote. Und jetzt wird die Weisheit getestet. Hast du wirklich die Weisheit? Hast du das bekommen? Beherrschst du das, was du von mir gebeten hast oder nicht? Und dann muss Salomo eine Entscheidung treffen. Bringt mir ein Schwert und ich werde dieses lebendige Baby teilen. Und dann kriegst du die Hälfte und die andere Hälfte. Und die richtige Mutter schreit dann und sagt, nein, lieber soll die das Baby behalten. Du siehst, du bittest um Gnade, um Weisheit und dann kommt die Prüfung. Hinter jeder Bitte, jedem Gebetsanliegen kommt dann eine Prüfung. Das ist, was Gott macht. Das schickt dich Probleme. Jetzt muss ich entscheiden. Jetzt muss handeln. Jetzt muss reagieren. Wie verhältst du dich? Wenn Gott mit uns reden will und soll, dann tut er das, aber er macht das anders, als wir denken. Anders, als wir denken. Deshalb vergiss Gott. Verstehst du, eine Vorstellung von Gott, so spricht Gott, mein Kind. Nein, Gott spricht nicht mein Kind. Gott lässt auf dich was zukommen, lässt dir vor die Füße etwas liegen und jetzt will er sehen, wie machst du was, wie gehst du mit diesem Problem um? Wie handelst du? Ja, Geschwister, betet für mich, ich habe ein Problem. Oder du sagst, wie werden die Riesen wie Brot fressen? Wie reagierst du? Ob du wegläufst, ob du da ein Theater machst oder ob du ruhig bleibst und gelassen bleibst. Gott testet dich. Er redet zu uns. Und zwar durch Mittler, durch Engel, durch Boten, ja, durch Situationen. Gott redet durch Situationen. Im Hebräerbrief heißt es einmal, vor Zeiten hat Gott auf mancherlei Art und Weise zu den Menschen geredet. Und zuletzt hat er durch seinen Sohn mit uns gesprochen. Weißt du, Gott redet durch Dinge, an die du gar nicht gedacht hast. Plötzlich ist er da. Plötzlich sind die Schwierigkeiten da. Gott redet zu uns durch Botschafter, durch Predigten und durch, was weiß ich, wie Gott redet. Er hat Mittel und Wege. Und wenn du Gott nicht hörst, er hat Methoden, wie er sich zu Gehör verschafft. Also das ist meine Entdeckung. Der weiß, wie er mit uns reden sollte, was uns wehtut. In der Regel sehen wir und hören wir Gott nicht direkt. Er versucht immer über Mittler zu sprechen. Was es auch immer ist, wir würden das auch gar nicht verkraften. Gott hat zu Moses gesagt, wenn ich zu dir reden würde von Angesicht zu Angesicht, was du erbeten hast, du würdest sterben. Das kannst du nicht. Israel konnte das nicht. Nur im Vorbeigehen kannst du mich erleben. Nur im Vorbeigehen kannst du mich kennenlernen. Und genau das ist es. Gott, wo bist du? Was machst du? Du gehst vorbei. Gott geht in deiner Familie vorbei, an deiner Situation vorbei, an deinem Arbeitsplatz geht er vorbei, in deinen Beziehungen geht er vorbei. Was machst du, Gott? Psalm 121, Vers 4. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert. Gott hat keine Nachtschicht. Oder Gott schläft nachts nicht. Gott macht auch Nachtschicht. Gott arbeitet Tag und Nacht. Ja, Gott gibt es keine Nacht. Und er arbeitet nachts, wenn wir nicht merken, die großen Wunder, die passierten in der Bibel, die wir haben, passierten um Mitternacht immer. Da, wo alle schon im Tiefschlaf waren, die Lichter ausgemacht haben. Gott wirkt in den Träumen. Gott arbeitet durch die Naturgesetze. Gott arbeitet durch die Gravitationskräfte und alles, was so ist. Gott arbeitet durch die Umstände, die in unserem Leben passiert. Gott, was machst du? Und ich sage dir jetzt noch eine Wahrheit. Und eine Tatsache, die vielleicht das nicht begreifst in diesem Augenblick, aber Gott arbeitet durch Gerichte. Gott lässt Gerichte kommen, Erdbeben, Katastrophen. Weißt du, Gott zieht sich zurück. Und wenn in dem Augenblick, wo Gott sich irgendwo zurückzieht, ist Chaos, ist Durcheinander, ist Verwirrung, ist Krieg. Gott arbeitet auf diese Art und Weise. Er zieht sich zurück. Lass doch die machen. Gibt es Spaltungen, gibt es Krankheiten. Gott lässt zu. Auch das ist ein Wirken Gottes, dass Gott zulässt. Gott lässt zu, dass das Negative sich selbst vernichtet. Dass die Bösen sich selbst ausrotten. Er lässt die Erde sich selbst reinigen. Und die Erde entledigt sich selbst der bösen und negativen Menschen. Streift sie einfach ab. Das passiert. Gott lässt es zu. Weißt du, wir dürfen nicht so entsetzt sein. Warum lässt Gott diese Flüchtlinge jetzt kommen? Weißt du, Deutschland hat sich versündigt in den Kriegen Jugoslawien und in den Kriegen da in Irak und Syrien und so weiter, wo sie dann Nordafrika, diesen arabischen Frühling, alles mitgemacht, verstehst du? Jetzt kriegen sie die Rechnung. Und Menschen müssen nicht entsetzt sein. Jetzt, oh, um Himmels Willen, was passiert jetzt? Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Gott zieht sich zurück. Lass doch nicht so die Schlaumeier machen, was sie wollen. Lass sie machen. Unser Körper. Auch unser Körper kann sich selbst reinigen und selbst regenerieren. Und Gott lässt zu, dass unser Körper sich selbst wiederherstellt. Wir wären krank, liegen am Boden, sind fix und fertig. Und dann irgendwann im letzten Moment, oh Gott, wenn es dich gibt, bitte greif ein. Gott erlaubt es nur. Er tut nichts. Gott macht seine Hände nicht schmutzig mit dem Teufel da, mit diesen negativen Dingen, mit dem Bösen. Das macht schon der Teufel selbst. Er erlaubt es nur. aber taste seine Seele nicht an. Das war die Botschaft an Hiob. Der darf alles machen, aber der darf die Seele nicht antasten. Gott zieht sich zurück. Gott überlässt sich selbst die Menschen. Er zieht sich rückwärts und sagt, jetzt macht es. Und es geht alles rückwärts. Was machst du, Gott? Gott erlaubt, dass das Böse sich selbst ausradiert. Dass die inneren Sünden in deinem Leben sich selbst löschen. Plötzlich merkst du, das ist nicht, das bringt mir nichts, wenn ich wütend bin. Das bringt mir nichts, wenn ich ärgerlich bin. Das bringt mir nichts, wenn ich unversöhnlich bleibe. Das bringt mir nichts. Das zerfrisst mich. Das macht mich fertig. Das macht mich bitter. Das zersetzt. Das braucht nicht. Jetzt muss ich was anderes tun. Dann gehst du zum Arzt und der Arzt sagt, jetzt gehen Sie zum Psychiater. Und der Psychiater sagte dann, vergessen Sie alles, trennen Sie sich von allem Zeugs. Entledigen Sie der Sache. Und der sagt dir die Wahrheit, weil du dem Pastor nicht zuhörst, muss der Psychiater dir die Wahrheit sagen. Der Arzt oder was weiß ich wer. Gott erlaubt es, dass das Böse sich selbst zerstört und ausgrenzt und isoliert und so weiter und dann plötzlich sich selbst blockiert. Weißt du, wenn Gott was tun würde, das würde uns das stören, das würden wir nicht verkraften. Deshalb, wir können Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Deshalb erlaubt es, dass Dinge passieren, dass wir zu Menschen gehen müssen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wer will mit dem Zahnarzt zu tun haben? Wer will mit irgendeinem Arzt zu tun haben? Wer will mit einem Psychiater zu tun haben? Kein Mensch. Aber du musst es, dir bleibt nichts anderes übrig. Und Gott schickt uns in die Schule, wo wir gar nicht hin möchten. Warum? Weil wir auf Gott nicht gehört haben. Nicht das getan haben, was wir tun sollten. Wo bist du, Herr? Du bist abwesend. Also Gott zieht sich nur zurück. Wenn Gott die Ägypter, die Hethiter und wie auch immer diese Völker damals hießen, wenn er sie zurechtbringen wollte, dann hat er sie Armeen überlassen, die schlimmer waren wie sie. Die Babylonier wurden durch schlimmere Nationen, die Assyrer, gestraft, schlimmer als sie selbst. Gott schickt dann die Leute, die schlimmer sind, als wir Menschen sind oder waren. Das macht Gott bis heute. Er überlässt Europa den Europäern. Macht es, macht es. Jeder, der sagt, und was ist nämlich das Problem, was die Europäer jetzt in die Welt setzen, ihr seid alle willkommen bei uns, verstehst du, verkündigt uns die Frau Merkel diese Botschaft, und jeder sagt, und was, die Homos sind bei uns willkommen, und da, ihr dürft bei uns wohlfühlen, verstehst du, die Schwulen, die werden auf der Welt verfolgt, und ein Asylant, der muss mir sagen, ich fühle mich in meinem Land als Schwuler verfolgt, bedrängt, und so weiter, ich fühle mich gar nicht wohl, der bekommt bei uns Asyl. Und das kriegt man lauter Schwule bei uns am Schluss. Und was passiert? Die vermehren sich nicht mehr, die sterben aus am Schluss, die Menschen. So, Gott lässt es zu. In der Antike, die Armeen gerieten in Verwirrung, bekämpfen sie gegenseitig, sie vernichten sie gegenseitig. Wenn Gott jemanden dahin gibt, weißt du, dann schlachten sie sich gegenseitig ab. Denk nur an Jerusalem, 70 nach Christus. Die Pharisäer-Sekten haben mehr Tote geliefert als die Römer. Warum? Wer nicht mitkämpfte, der wurde hingerichtet in Jerusalem von den Pharisäern, von den Zeloten. Wenn Gott sich zurückzieht, gibt es Verwirrung, gibt es Missverständnisse, gibt es Streit und Zank. Denk an Babylon, die Sprachen werden verwirrt, die Leute verstehen sich nicht mehr selbst. Das ist das Endergebnis, wenn Gott sich zurückzieht. Gott, was machst du? Wenn die Menschen Gott nicht gehorchen, zieht er sich zurück, nimmt seinen Geist von den Menschen und da kommt die Sintflut. Dann tut sich das Wasser auf diese Fundamente der Erde, beginnen zu wackeln. Gott gab die Kommunisten hin. Wie gab er sie hin? Mit dem Sozialismus. Die waren so sozial, wir müssen allen Leuten helfen. Die waren so sozial und was ist geworden? Die sind pleite gegangen. Weißt du, du kannst nicht Sozialist sein. Und das Soziale war der Ruin des Sozialismus, des Kommunismus. Wir haben eine falsche Vorstellung von Gott. Warum in der Bibel steht, mein Volk geht an der Erkenntnis Gottes zugrunde. Weil sie Gott nicht kennen, die wissen nicht, wie Gott arbeitet. Gott, wo bist du? Sie denken, Gott ist ein alter Mann, der nichts mehr kann. Gott sitzt im Regiment, ihr Lieben. Und Gott hat noch das letzte Wort. Gott ist an unserem Wohlergehen interessiert und deshalb erachtet und erwacht auf den Gerechten und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Er entwickelt uns Menschen, und zwar geistiges. Das arbeitet an uns, an dem inneren Menschen. Körperlich sind wir perfekt. Und jetzt sind wir dafür verantwortlich, dass der Körper so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Unser Körper ist eine wunderbare Maschine. Und er funktioniert nur, wenn unser Geist und Seele funktionieren. Und Geschwister, solange die Seele und Geist nicht funktionieren, funktioniert auch unser Körper nicht. Du wunderst dich über viele Sachen. Weißt du, wir sprechen von Geisteskrankheit. Es gibt keine Geisteskrankheit. Ein Geist kann nicht krank werden. Aber der Ungehorsam im Menschen macht ihn krank. Wenn der Mensch nicht gehorsam ist, was macht Gott? Wenn Gott etwas Negatives geschehen lässt, ist immer nur als Zeichen, pass auf, sei aufmerksam, ich habe dir was zu sagen. Ich habe dir was zu sagen, hör auf mich. Und Gott will gerade durch negative Ereignisse sich Gehör verschaffen. Gott kann sich nur und über unseren Körper bemerkbar machen. Gott macht sich nicht über unseren Geist bemerkbar, sondern Gott macht sich über unseren Körper bemerkbar. Oh, da zwickt es. Verstehst? Da ist es, da beginnt das Übel. Gott macht sich nicht über die Seele, Gott berührt die Seele nicht. Die Seele ist rein, der Geist ist okay, aber da macht sie bemerkbar über den Körper. Plötzlich kannst du nicht mehr, wie du willst. Plötzlich schaffst du es nicht mehr. Plötzlich bist du am Ende. Und da musst du fragen, lieber Gott, was ist mit meiner Seele los? Ohne unseren Körper nehmen wir Gott nicht wahr. Verstehst? Die Propheten sind der Mund Gottes. Die Propheten, weißt du, und Gott hat Propheten durch die spricht, das sind seine Boten, die Propheten. Und Gott hat diese Propheten und der Körper ist so ein Prophet. Plötzlich humpelst du, plötzlich schaffst du es nicht, bist ausgebrannt, bist leer. Ja, das ist alles Reden. Der Körper, Gott erreicht uns nur über den Körper. Das ist der einzige Weg, wie Gott uns erreichen kann. Plötzlich geht es nicht mehr. Aber du erreichst Gott auch über deinen Körper. Wir stehen vor dem Herrn, wir beten den Herrn an. Und zwar nur mit dem Körper erreichst du Gott und Gott erreicht dich mit dem Körper. Wer das begreift, soll das begreifen. Das ist so wichtig. Dein Körper klatscht in die Hände, ihr Völker, sagt der Herr. Verstehst du? Du klatscht in die Hände und preist Gott und betest Gott an, erhebst heilige Hände. Und sobald Moses die Hände erhob, siegte das Volk Israel. Und sobald die Hände sanken, siegte der Feind Amalek. Du verstehst Gott auch über den Körper nur. Herr, öffne mir die Augen, beten wir. Und so weiter. Und in dem Moment, wo Gott die Augen öffnet, siehst du, dass du nicht allein bist, sondern ein Berg voller feuriger Rosse dich umgibt. Und deshalb muss Gott uns die Augen öffnen. Die Emmaus-Jungen, ihre Augen wurden geöffnet beim Brotbrechen, beim Abendmahl. Herr, öffne mein Ohr. Verstehst? Öffne meinen Geist. Über den Körper begreifst, finden wir Gott. Deshalb ist so wichtig. Gott gab uns Augen, damit wir ihn irgendwann erkennen. Er gab uns Ohren, damit wir ihn irgendwann mal hören. Was macht Gott? Gott will sich als himmlischer Vater uns offenbaren. Und das müssen wir begreifen nur über unseren Körper. Mein Vater sorgt für mich. Mein Vater hat mich hat alles wunderbar vorbereitet. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und das merkst du über den Körper. Der Mann hat Hunger gehabt. Oder hat von einem gefrästes vom Schweinestall nichts bekommen. Und als er Hunger spürte, hat er gesagt, mein Vater hat Brot die Fülle. Nicht im Geist. Der hat sich nicht im Geist bekehrt, der hat sich mit seinem Körper bekehrt. Und rennt nach Hause. Vati, hilf mir. Weißt du, deshalb sollen wir alle Zeit danken und Gott preisen und loben. Denn wir haben keine Ahnung, was für uns gut und schlecht ist. Manchmal sind die schlechten Dinge für uns besser als die guten Dinge. Und wir haben keine Ahnung darüber. Verstehst du, wir denken nur das Wunderbare, das Goldene, das Glänzende, diese Perlen und diese Edelsteine. Nein, auch das Schlechte ist gut. Nur Gott hat einen genauen Plan für unser Leben. Und oft sehen wir rückblickend, wenn wir zurückschauen, wie eine vermeintlich nervige Schwierigkeit unser Leben mehr wohlgetan hat, mehr unserem Leben gedient hat, als irgendeine wunderbare hilfreiche Sache. Hiob bekam nach der Prüfung doppelt so viel an Materiellem. Weißt du, besteh die Prüfung, geh durch die Prüfung durch. Er bekam sogar neue Kinder, die wurden ihm geboren. Du fragst dich, Gott, was machst du? Gott trainiert uns, Geschwister, im Verborgenen. Weißt du, der übt uns. Der sagt, jetzt spring mal, jetzt lauf mal, jetzt unternimm das und das. Er schickt dich hinein in diese Welt. Gott trainiert uns. Er erweitert unseren Horizont. Er vertieft unseren Glauben. Er lehrt uns, vertrau mir. Er nimmt dir weg. Er will sehen, was du machst, wie du reagierst. In der Bibel heißt es einmal, es geschieht immer nach unserem Glauben. Es geschieht dir, wie du geglaubt hast. Gott arbeitet an unserem Glauben, er motiviert uns immer mehr, ein bisschen mehr, er steigert es, Gott steigert. Gott kommt nicht gleich, dass du Berge versetzen sollst. Nein, Gott kommt zuerst einmal, macht den Müllhaufen weg. Diesen Maulwurfshügel. Und so geht Stück für Stück, Gott fängt in kleinen Dingen an zu arbeiten. Lauf Gott nicht weg, es geschieht nach unserem Glauben. Er motiviert uns, immer mehr ihm zu vertrauen, für 10 Euro, für 100 Euro, für 1000 Euro, für 10.000 Euro. Wir sollen lernen, in kleinen Dingen Gott zu vertrauen. Und Probleme und Schwierigkeiten zwingen uns zum Glauben. Du kannst nichts mehr. Weißt du, wenn du Probleme und Schwierigkeiten hast, da bleibt dir nichts mehr anders übrig. Jetzt müssen wir beten, Geschwister. Verstehst du? Jetzt müssen wir auf die Knie gehen. Jetzt müssen wir Gott anrufen. Das ist, wie Gott uns trainiert. Und dann sitzen wir auf die Knie oder hocken auf die Knie. Weißt du, und dann ist plötzlich für uns Glaube und Gebet der einzige Schachzug, was uns zum Ziel führt. Nur noch beten. Gott, wo bist du? Gott, was machst du? Gott schuf die Gesetze, er bestimmte alles und er prüft, ob das alles genau eingehalten wird, wie er vorgesehen hat, wie er geplant hat. Ob der Mensch so funktioniert, wie es vorgesehen wurde. Ob er sich an seine Gebote hält. Das ist, was Gott macht. Er prüft. Machst du das? Wenn du der Stimme des Herrn gehorchst, dann wirst du Segen haben, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du das und das haben. Gott prüft. Wenn der Mensch sich daran hält, ist okay. Wenn er sich nicht hält, bringt er alles durcheinander. Und der Teufel reitet ihn. Und der Teufel ist dieser Durcheinanderbringer. Also Gott beobachtet, auf wen und auf was lässt du dich ein? Was macht Gott? Du fragst, was macht Gott? Gott bringt immer Erquickung. Im letzten Moment, wenn du denkst, jetzt ist alles vorbei, kommt plötzlich der gesegnete Regen. Plötzlich tut sich eine Quelle auf. Plötzlich geschieht etwas ganz Neues. Wenn Gott segnet, wenn Gott auf dem Plan ist. Und Gott weiß, im letzten Moment, wo du denkst, jetzt ist es alles aus, jetzt werden wir bald sterben. Hagar und Ismael, denk an diese Geschichte. In der Wüste, sie heult und sagt, Ismael, geh mal ein Stückchen weiter, ich will nicht sehen, wie du stirbst. Und dann liegt sie und betet, lieber Gott, hilf, dass mein Ismael überlebt. Und was passiert? Gott sagt, Hagar, steh mal auf. Unter dir ist die Quelle. Die liegt auf der Quelle und flennt und heult. So viele Christen liegen und sitzen auf der Quelle und wissen nicht, dass sie unter ihnen die Quelle ist. Die müssen nur aufstehen und Gott loben und preisen. Und das war die Quelle, was den Ismael am Leben hielt, was ihn stärkte und erfrischte und dass er wieder weiterlebte. Gott, was machst du? Gott hilft uns immer im letzten Moment. Im letzten Moment. Ich weiß nicht, ob du das entdeckt hast, aber im letzten Moment. Weißt du, im Alltag, im privaten, im persönlichen Bereich, da hilft er. Gott will mitentscheiden. So, Gott, was denkst du? Herr, was soll ich tun? Hilf mir, deinen Weg zu erkennen. Gott, ist das von dir, ist das nicht von dir? Ich muss das prüfen und ich muss entscheiden, ich muss wählen. Ist das vom Herrn oder ist das nicht vom Herrn? Und es ist manchmal sehr fraglich, ist das von Gott oder nicht? Prüfe, was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Gott will mitentscheiden und Gott will, dass du dich entscheidest über bestimmte Dinge, die er zugelassen hat. Und dass du sagst, danke Herr, das nehme ich aus deiner Hand. Du hast es genehmigt. Denn ich habe eines festgestellt, Gott drängt sich niemand auf. Gott zwingt niemand runter mit dir. Nein, Gott überlässt mir die freie Wahl. Gott wartet immer auf meinen Anruf. Gott wartet, bis ich bete, bis ich Gott bitte. Gott tut nichts ungebeten. Gott will immer gebeten werden. Gott kündigt immer das an, was er tun möchte. Das ist das eine. Und dann will Gott gebeten werden. Das ist die zweite Seite, die andere Seite. Und es ist gut, wenn wir merken, ohne Gott sind wir unvollständig. Ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben, Herr. Dieses Gebet, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Weißt du, Gott kann ohne dich nichts tun. Das ist eine Wahrheit. Gott tut nichts ohne dich. Und du kannst nichts ohne Gott. Das sind Fakten. Du kannst nichts ohne Gott. Gott ist unsere Ergänzung und wir sind Gottes Ergänzung. Was macht Gott? Was macht er eigentlich den ganzen Tag? Erst nochmal zu kläre es mal vorne weg, damit wir kein Missverständnis haben. Für Gott gibt es keine Zeit. Ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre. Verstehst du? Also vergiss, was macht er an diesem Tag? Nein, er ist für die Ewigkeit und er arbeitet an unserer Ewigkeit. Das ist, was Gott macht. Nicht an unserem Tag. Manche Leute denken jetzt, oh Herr, heute, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Nein, Gott arbeitet an unserer Ewigkeit. Darum merken wir es gar nicht so groß, dass er was an uns tagtäglich tut. Unser Gott arbeitet im Verborgenen. Lies Psalm 104. Er ist noch nicht auf Rente. Er lässt die Naturgesetze funktionieren. Psalm 121, er schläft noch, schlummert. Unser Gott ist immer tätig. Und Jesus sagt, mein Vater wirkt bisher und ich wirke weiter. Weißt du, Gott, die Gottheit arbeitet weiter, der Heilige Geist arbeitet weiter. Und die Bibel schildert uns so viele Tätigkeiten, was Gott so im Verborgenen tut, was wir gar nicht merken. Und ich möchte dich motivieren, schau nicht gar nicht und sag, ich will was sehen, dass jemand umfällt, dass jemand aufersteht, dass jemand da hochfliegt. Seine bekanntesten Tätigkeiten sind die Tätigkeiten Gottes, dass er unser Hirte ist. Und er weidet mich auf grüne Aue, führt mich zum frischen Wasser, schenkt mir voll ein. Er regiert, auch wenn wir schwere Wege gehen, er ist immer noch auf dem Plan, er ist immer noch da. Gott hat nicht abgedankt. Der Gott der Bibel ist in erster Linie ein Arbeiter, also er ist ein Hirte, ein Arbeiter, ein Regierer. Seine Arbeit macht ihm Freude. Es erfreut ihn, dass er Menschen dienen kann. So wie sie sagen, das war der Herr wieder, das war wieder der lebendige Gott. Dass wir Gott zuschreiben, die Dinge, was er getan hat. Dass wir aus ihrer Kleinigkeit ja, ein Wunderwerk machen. Und wir sollten das lernen. Wir sollen aus den Kleinigkeiten in unserem Leben, das sind Wirkungen Gottes. Da sollten wir ja, aus der Mücke einen Elefanten machen. Das hat der Herr getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das hat der Herr gewirkt. Gott ist in der Arbeit. Gott funktioniert in den kleinen Dingen, in großen Dingen. Jesaja 43, Vers 24 und folgende Verse. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Liebe Zeit. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deiner Missetat. Und ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht mehr. Ich werfe alles hinter mir. Das ist, was Gott macht. Der arbeitet an deinen Sünden. Und das ist eine ganze Menge, die Sünden unten zu halten, dass sie nicht in Erinnerung mehr zu dir kommen. Und du hast mir Mühe gemacht mit deiner Missetat. Ich tilge deine Übertretung und ich werfe deine Sünden hinter mir. Das ist schwerste Arbeit, Leute. Wir denken, die Sündenvergebung, Jesus starb am Kreuz, wunderbar, aber dass es auch in deinem Leben ausgelöscht wird, dass du nicht mehr dran denkst, diese Verletzungen, diese Wunden, die passiert sind. In Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern damit ich diene und mein Leben für viele hingebe. Das ist, was Gott macht. Er hat sein Leben für viele hingegeben. Und das macht Gott gerne, weil er uns liebt, weil er für uns ist. Was macht Gott noch? Gott, was machst du? Er erzieht uns. Er erzieht uns. Und weißt du, wenn er uns erzieht, das sieht man gar nicht, wie er uns erzieht. Er sitzt da einfach und sagt, mach das, mach das, mach das, mach das, erledige jenes. Er erzieht uns. Erziehungsarbeit, wir denken, man muss noch immer mit dem Stock oder mit dem Klopfer hinterherlaufen. Nein, Gott erzieht uns. Er lässt Dinge in unserem Leben passieren. Er schickt uns in eine Situation hinein. Was macht Gott? Soll ich dir sagen, was Gott macht? Er macht, was er will. Er macht, was er will. Er ist souverän, sein Wille geschieht automatisch, ob du es daran glaubst oder nicht. Das ganze Universum ist von seinem Willen durchdrungen. Er muss niemand fragen, er macht, was er will. Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel und alles, was er will, erreicht er. Alles, was er will, er erzieht uns. Er hat einen perfekten Plan für unser Leben. Was macht Gott? Ich glaube nicht, dass Gott untätig ist. Er sitzt auf dem Thron und er regiert immer noch. Er ist immer noch der Herr in jeder Situation. Er wirkt unsichtbar. Im Verborgenen. Aber er hat einen Plan, er weiß ganz genau, was er will. Auch mit deinem und meinem Leben. Gott wirkt. Er wirkt von Anfang an. Er löst etwas aus, schickt dich in eine Situation hinein, bringt eine Lawine ins Rollen und dann bist du überrollt. Er gibt den Anstoß und Gott wirkt immer fortwährend, fortlaufend. Gott kennt keinen Stillstand. Wir denken, er ruhte am siebten Tag. Nein, Gott ruhte nicht am siebten Tag. Der Teufel möchte gerne haben, dass Gott nichts mehr tut. Er tut immer noch. Er sitzt noch immer auf dem Thron. Sein ist die Macht, sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit. Beten wir im Vater unser. Gott bleibt nicht bei der Schöpfung stehen. Jetzt beginnt er innerlich an dir und an mir zu arbeiten. Er entwickelt sich ständig, er entwickelt uns ständig weiter. Wir wachsen in der Erkenntnis, in der Erfahrung. Guck mal, was hat Abraham von Gott gewusst? Abraham war ja eigentlich, Entschuldigung, lieber Abraham, Gott vergebe mir, dass ich so über dich rede, aber der war geistlich unterbelichtet. Guck mal, was wir heute über Gott wissen. Wir wissen vom Heiligen Geist, wir wissen von Jesus, wir wissen von Israel. Abraham hat all das gar nicht gewusst, hat keine Ahnung gehabt. Und trotzdem glaubte er dem Herrn und vertraute dem Herrn. Verstehst du? Und so wirke Gott. Gottes Plan mit uns ist die Vollendung seiner Werke, seiner Schöpfung. Gott wirkt, er ist gegenwärtig, ob wir fühlen oder nicht fühlen. Er ist da. Im gesamten Kosmos sehen wir die Spuren des allmächtigen Gottes. Gott wirkt durch die Naturgesetze und Gott wirkt durch die Offenbarung. Plötzlich, ich weiß, das ist der Herr. Das war der Herr. Geschwister, das war der Herr. Das kannst du niemand erklären. Wenn Gott wirkt, kannst du niemand was erklären. Du kannst nicht auf den Tisch legen und sagen, das war der Herr. Gott arbeitet durch Gericht, habe ich vorhin gesagt, durch Katastrophen. Gott arbeitet durch Zusammenbrüche. Gott arbeitet durch Untergänge. Weißt du, Gott hat durch den Untergang der Titanic mehr gesprochen, als du glaubst und denkst. So viel hat er durch die Bibel gar nicht geredet. Weißt du, unsinkbar. Oh, was wir machen, ist gewaltig. Und plötzlich, bei der Jungfernfahrt, geht ein Eisberg, löst sich irgendwo ein Eisberg und die Titanic geht unter. Und das war ein Schock, dass die Leute sich bis heute noch nicht erholt haben. Immer wieder redet man Filme, macht man Geschichte. Dieses ganze Titanentum, Gott redet. Und dann hat irgendjemand, während diese Titanic unterging, näher mein Gott zu dir. Verstehst du? Da plötzlich spielen sie da die Spielekapelle näher mein Gott zu dir. Die ganze Zeit hat man Gott nicht gebraucht. Aber beim Untergang braucht man näher mein Gott zu dir. Was macht Gott? Er ist gegenwärtig, er ist bei dir und versucht, dass du dich positiv entwickelst, auch durch die Lappalien, durch die Kleinigkeiten. Er ist bei dir, immer wenn du denkst, jetzt brichst du zusammen, jetzt geht die Welt unter. Weißt du, plötzlich greift der allmächtige Gott, weil er seine Kinder liebt. Er lässt seine Kinder nicht zu, dass sie sich blamieren. Meine Frage ist immer, der ich jetzt nachgehe, immer die ganze Zeit, Gott, was machst du? Gott ist ein Vergelter für die, die ihn lieb haben. Er vergilt den Menschen nach ihrer Tat, er lässt die Saat aufgehen, er lässt die Menschen ernten und er sagt, solange Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht bestehen, solange werde ich auch auf dem Thron bleiben, solange ist es da, diese sichtbare Welt, wahrnehmbare Welt. Gott wacht über sein Wort, dass sein Wort sich erfüllt, dass sein Wort in Erfüllung geht. Weißt du, Gott macht so viel. Gott, was machst du? Was machst du? Gott tut so viel. Gott wacht, dass du die Gnade Gottes erlebst, dass du dich fortentwickelst, weiterentwickelst, dass Gott für dich sorgt. Plötzlich kommt etwas, wo du gar nicht gedacht hast, bist verzweifelt bis am Ende und irgendwo kommt plötzlich ein Lichtlein her. Ein Mensch ruft dich an, der schon jahrelang, wochenlang oder monatelang dich nicht angerufen hat. Und plötzlich wird dein Herz erquickt. Gott arbeitet auf Umwege. Gott geht nicht immer den direkten Weg. Weißt du, Gott ist Hauptakteur und der Schauspieler, der große Macher, der kommt nicht durch den Haupteingang, der kommt über die Hintertür. Gott wirkt über die Hintertür. Gott wirkt durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch dein Verständnis, durch deine Gebete. Also Gott wirkt auf so mannigfaltige Art und Weise. Du bist erstaunt manchmal, das war Gott. Ja, das war ich. Jetzt weiß ich nicht mehr, war ich oder war das Gott? Also genau das ist, was Gott macht. Denn wir haben etwas Göttliches in uns. Und ich lasse uns Menschen machen. Weißt du, Menschen, die mir ähnlich sind, sagt Gott, die meinen Willen tun, die funktionieren, wie ich funktioniere. Und das ist, wie Gott uns entwickelt und an uns arbeitet. Er will uns zu Söhnen und Töchtern machen. Das Einzige, was Gott in unserem Leben braucht oder von uns braucht, ist die Genehmigung. Vater, mach du, wie du es willst. Dein Wille geschehe. Mach du, wie du es willst. Du kannst Gott nicht Vorschriften machen. Und deshalb ist es, was Gott uns lehrt, was Gott mich gelehrt hat, weiß, hör auf doch, Gott Vorschriften zu machen. Du musst mein Gebet so und so erhören. Du musst so und so wirken, so und so heilen, so und so befreien. Nein, Gott befreit uns anders, als wir denken. Weißt du, Josef betet, lieber Gott, befreie mich von diesem bösen Weib, dieser Frau von Potiphar. Und weißt du, was kommt? Da kommt ins Gefängnis. Das ist der beste Aufenthaltsort. Unerreichbar für den Feind. Gott erhört uns anders, als wir denken. Viele haben nicht kapiert, wie Gott wirkt. Gott arbeitet anders, als wir uns planen, als wir aus der Bibel herauslesen. Gott geht neue Wege mit jedem Einzelnen von uns. Gott will nur unseren Willen sehen. Sind wir bereit, ihm zu folgen? Gehen wir auf seinen Willen ein? Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir auf den Willen Gottes eingehen. Gott ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er fängt an und er vollendet. Und er lässt, dazwischen lässt er uns arbeiten. Dazwischen sind wir gerufen. Weißt du, jetzt heißt es, komm du aus dem Tal raus, streng dich an. Streng dich an, bete, bitte, arbeite, kraxle, klettere, schürfe und versuche alles zu tun. Seine Gegenwart ist das Bewusstsein in seiner Gegenwart, dass der Herr ist bei mir und das ist, was mich verändert. Das ist, was mich anders macht. Ich weiß, Gott ist bei mir, auch wenn ich nichts fühle, auch wenn ich nichts sehe, auch wenn ich nichts rieche, auch wenn ich nichts merke. Gott ist bei mir. Ist das nicht wunderbar? Das ist das, was ich lerne. Gott ist bei mir. Die Gegenwart Gottes ist immer positiv. Was hat der Hiob gesagt, als er da unten liegt auf dem Boden und sich seine Wunden kratzt und schabt und im Koma liegt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst nicht alles wissen, du musst nur eines wissen, dass dein Erlöser lebt. Du musst den ganzen Heilsweg nicht verstehen, du musst nicht verstehen, wo er lebt und wie er lebt und was er macht. Du weißt nur, mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist mein Erlöser. Dieses Wissen ist das beste Medikament. Wenn du weißt, mein Erlöser lebt, da brauchst du keine Tabletten und Depressiva. Oder sonst noch irgendwelches Zeug. Die Gegenwart Gottes ist, was deine Seele erquickt, was dich in Stimmung und Wallung bringt, in Schwung bringt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wo ist Gott? Was macht er? Der Hiob hat gar nichts von Gott gespürt. Gar nichts gemerkt. Im Gegenteil, es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und was am allerschlimmsten war, dann ruft er raus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es reicht schon, wenn du spürst, Gott hält meine Hand. Oder Hand braucht man gar nicht. Er hält meinen Finger. Er hält mich an meinen Finger. Herr, du hältst mich. Seine Berührung ist die größte Hilfe, die beste Motivation. Seine Hilfe. Und alles ist nur eine Willenssache. Ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Dass ich überhaupt nichts weiß. Aber ich weiß, eines von irgendwoher und irgendwie, mein Erlöser lebt, das ist nicht Endzustand. Das ist nicht Endsieg des Teufels. Mein Erlöser lebt. Deshalb entscheide dich für deinen Erlöser. Einfach eine Entscheidung. Wie wirkt Gott? Was macht Gott? Gott wirkt in der Stille, im Chaos, auf dem Krankenbett. Gott wirkt unsichtbar. Gott wirkt hinterm Vorhang. Im Hintergrund. Weißt du, er ist so ein Gott, der verborgen wirkt. Du merkst gar nicht. Aber da passieren Dinge von selbst. In Jesaja 22, Vers 22 und folgende Verse, da sagt Gott, ich werde dir die Schlüssel Davids geben. Verstehst du? Gott gibt dir die Schlüssel Davids. Warum? Damit du aufschließt, damit du die Segnung Davids erlebst, damit du die Herrlichkeit Davids erlebst, damit du ins Schatzhaus Gottes hineinkommst. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Was waren die Schlüssel Davids? Autorität, Vollmacht. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Weißt du, dir nützen die Schlüssel nicht, wenn du die Schlüssel nicht bedienst. Du kannst den ganzen Schlüsselbund haben und dort nirgendwo hinkommen. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Und wozu hatte David Autorität gehabt? Zu seinem Palast, zur Königsherrschaft. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Ich gebe dir eine offene Tür. Das ist, was Gott macht. Er gibt dir nicht große Segnungen. Da war irgendwo, wurde ein Geschäft aufgemacht. Hier Obst und Gemüse wird verkauft. Und dann schickt die Mutter den Jungen, geh und hol aus dem Laden Obst und Gemüse. Und dann kommt der Junge und sagt, ich will Obst und Gemüse. Dann sagt er, hör mal, Junge, wir verkaufen kein Obst und Gemüse. Doch, draußen steht Obst und Gemüse. Nein, wir verkaufen nur den Samen für Obst und Gemüse. Wir verkaufen nur den Samen. Und Gott verkauft nur den Samen für Obst und Gemüse. Und ich gebe dir die Schlüssel Davids. Und jetzt schließ auf. Er gibt dir eine offene Tür, aber aufschließen musst du selbst. Den Schlüssel, den passenden Schlüssel, diesen Dietrich, gibt er dir. Wenn er die Tür öffnet, dann kann niemand zuschließen, aber du musst den passenden Schlüssel haben. Was macht Gott? Er öffnet dir die Türen, dass du hindurchgehen kannst. Ich gebe dir den Schlüssel Davids. Weißt du, wir singen da, ich tanze wie David, ich singe wie David, ich mache das wie David und so weiter. David hat auch einen Schlüssel gehabt. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Als König, als Priester, als Verwalter, Sachverwalter, schließ auf und schließ zu. Die Bibel sagt, wenn ihr den Himmel aufschließt, dem ist er aufgeschlossen, wer ihm zuschließt, dem ist zugeschlossen. Wir haben die göttliche Autorität und wir sollten die göttliche Autorität gebrauchen. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Was macht Gott? Als ich anfange zu meditieren, wisst ihr, ich meditiere gerne, ich denke darüber nach, mache Bildmeditation, schaue mir ein Bild an und dann versenke mich und versuche da, was sagt mir das Bild und ich fühle so vieles und ich erlebe so vieles. Und hier, als ich nachdachte, weißt du, zuerst einmal, als ich die Botschaft bekommen habe, sprich über das Thema, was macht Gott, habe ich angefangen zu meditieren, nachzudenken, Augen verschlossen, am Schreibtisch gesessen oder am Stuhl gesessen, an der Couch gesessen und dann drüber nachgedacht, was macht Gott? Herr, was machst du? Was machst du bei mir? Und ich habe festgestellt, zuerst mal gar nichts. Da war ich entsetzt. Und dann habe ich nachgedacht, was macht Gott wirklich? Und dann hat Gott mir gezeigt, ich mache so viel, was du gar nicht siehst, was du gar nicht merkst, was du gar nicht verstehst. Gott gibt mir Orientierung. Verstehst du? Gott plötzlich zeigt mir seinen Weg, was ich tun soll. Und er sagt, ich zeige dir den Weg, aber gehen musst du selbst, Johannes. Ich mache nichts für dich. Die Schlüssel gebe ich dir. Aufschließen musst du selbst. Ich gebe dir das Werkzeug. Hauen musst du selbst. Klopfen musst du selbst. Drehen musst du selbst. Schrauben musst du selbst. Gott macht nicht alles. Weißt du, das kann er gar nicht. Gott gibt uns nur das Werkzeug, den Willen, die Schlüssel. Das Praktische überlässt er mir und dir. Geh du hin und sagst du, sprich zu dem Berg, weil Gott gesprochen hat zu dir. Du sollst den Berg versinken lassen. Gott macht nicht alles. Ich muss das tatsächlich, das Wirkliche, das Menschliche tun, was Menschen möglich ist. Denn Gott hat keine anderen Füße als meine Füße und keine anderen Hände als meine Hände und keinen anderen Mund als meinen Mund. Du bist mein Mund. Du bist mein Diener. Du bist es, der das erledigen soll. Weißt du, der Herr ist ein Boss, der sitzt da und sagt, mach du das. Schieß, mach du das. Das ist Gott. Gott schickt uns, wir sind ja seine Diener. Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Der tut das, was der Herr sagt. Gott gibt dir die Möglichkeiten, Gott gibt dir die Erlaubnis, Gott gibt die Chance dir, Gott gibt alles, was du brauchst und sagt, jetzt geh, das ist für dich. Nimm ein das gute Land, das ist jetzt dir gegeben. Und wenn du das weißt, Jericho ist dir gegeben, dann gehst 13 Mal um Jericho und nimmst die Stadt ein, in Gottes Namen. Gott gibt dir die Verheißung, er sagt, ich bin bei dir, wo du auch hingehst, was du tust und was du sagst, geh hin. Ich gebe dir die Schlüssel Davids zu der Schatzkammer. Und hol dir raus, was du brauchst. Bedien dich. Weißt du, viele Christen haben nicht gelernt, sich zu bedienen. Die wissen gar nicht, was Bedienung ist. Die denken, der Herr muss mir in den Mund strecken und mich füttern. Nein, der Herr sagt, bediene dich selbst. Was meines ist auch dein. Der verlorene Sohn hat es verstanden. Weißt du, ich habe eine Predigt über den verlorenen Sohn total anders mal. Das ist der vernünftige Christ, der verlorene Sohn. Wir müssen zum Vater gehen. Vater, gib mir mein Erbe. Zahl mir aus. Und dann verprasse ich alles. Und wenn ich fertig bin, dann komme ich wieder zu dir zurück. Paradox. Verrückt. Ja, aber das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und Jesus hat nicht gesagt, dass der verlorene Sohn ein böser Junge war. Der war nur verloren. Der ist nur weil er das Leben suchte. Und was fand er? Nur Schein und Betrug. Gott sagt, wo die Schätze liegen. Behaupten musst du dich selbst, durchsetzen musst du dich selbst, beweisen musst du dich selbst. das, was Gott dir gegeben, dir offenbart hat, belegen musst du selbst. Und sagen, so ist es. Du musst es selbst tun. Gott gibt dir die Schlüssel zum Palast Davids. Ich gebe dir Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und er sucht dir die Schlangen und sucht die Skorpione. Und fang an. Fang an zu trampeln. Gott gibt dir Vollmacht, aber gebrauchen musst du selbst. So spricht der Herr. Das musst du sagen, zu deinem Berg, zu Hause. Verstehst du, mit mir nicht. Du musst dich behaupten. Gott bedient dich nicht, glaub mir das. Du musst dich selbst bedienen. Manche Leute denken, der liebe Gott bedient mich. Denk an diese unsoziale Geschichte. Da kommt der Knecht erschöpft nach Hause, müde, verschwitzt, stinkt. Dann sagt der Herr, dieser Grundbesitzer, komm, diene mir, nimm die Schürze, servier mir das Essen, ich habe Hunger. Und dann serviert er, dient dem Herrn und der Herr schmatzt. Und als er fertig ist, putzt sich den Mund ab und sagt, du, jetzt kannst du essen. Aber zuerst will der Herr zufriedengestellt werden. Und wenn wir Gott zufriedenstellen mit unserem Leben, dann wird uns so viel übrig bleiben vom Tisch des Herrn. Wie heißt es in der Bibel? Eine Frau sagt, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Aber nicht nur Brosamen, sondern was auf dem Tisch noch übrig bleibt. Der Tisch des Herrn ist reichlich gedeckt. Bedien dich. Du musst selbst holen. Ich werde nie vergessen, als wir da, wir sind ja Preußen, anständige Menschen, zivilisiert. Da kommen wir nach Bayern, dort haben wir eine Landwirtschaft, wir haben dem Bauern dort geholfen, der nebenan sein Grundstück hatte Kartoffeln gegraben oder geglaubt, Kartoffeln geglaubt, nicht geglaubt, sondern geglaubt, so genommen. Das heißt dort in Bayern, wir haben dann Kartoffeln geerntet und als wir fertig waren, hat der Bauer uns eingeladen zu sich nach Hause. Ein guter Katholik bekreuzigt sich, alles auf dem Tisch, Schinken, Messer und Gabel und Brot und so weiter. Und der bekreuzigt sich und isst. Weißt du, wir haben immer gewartet, bis er sagt, bitte greifen Sie zu. Was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, greifen Sie zu. Und dann ist er fertig. Und wir sitzen immer noch da und warten, bis er sagt, greifen Sie bitte zu. Dann wurde wieder abgeräumt. Dann hat er gedacht, wir haben keinen Hunger, weil wir nicht zugegriffen haben. Christen müssen lernen, selbst zuzugreifen. Da haben wir diese Lektion gelernt. Greif selber zu. Verstehst du? Nicht warten, bis dich jemand fragt, Bruder, Schwester, der Herr ist hier. Der Herr ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und jetzt greift zu. Lass den Herrn nicht leer oder wieder nach Hause gehen. Es wurde abgeräumt. Dann hat er gesagt, ja, warum haben Sie nicht gegessen? Ich habe gesagt, wissen Sie, wir dachten, Sie fordern uns auf, bitte greifen Sie zu. Dann kam die Dienerin oder die Magd oder die Küche aus Küchenpersonal und hat uns nochmal serviert. Und wir wussten, jetzt ist die Zeit zuzugreifen. Manche warten auf eine extra Bedienung und extra Aufmunterung und extra Zuruf. Nein, Gott sagt, greif zu. Was meines ist dein. Was macht David? Was macht Gott? Er sagt, ich gebe dir die Schlüssel. Du musst selbst bitten, selbst anklopfen, selbst suchen, selbst loslassen, selbst vergeben. Du musst selbst alles tun. Das macht nicht der liebe Gott. Er sagt dir, was du tun sollst, aber machen musst du selber. Ich gebe dir die Schlüssel Davids. Gott festigt dich, Gott ermutigt dich, er stabilisiert dich und sagt, bitte Bruder, mach, bring dieses Ding in Ordnung. Du musst es in Ordnung bringen. Glaub doch nicht, dass Gott deine Sünden in Ordnung bringt, aber er gibt dir ins Herz, geh und versöhn dich. Bring das Gestohlene wieder zurück. Weißt du, Gott hat, der Herr Jesus hat dem Zachäus ins Herz gelegt, und so ich jemand betrogen habe, gebe ich wieder zurück und zahle wieder gut. Gott gibt dir ins Herz, aber du musst in deine Kasse greifen und du musst es bezahlen, du musst es wieder gut machen und du musst die Dinge tun. Das macht nicht Jesus, macht auch nicht der Heilige Geist. Wir sind der verlängerte Arm Gottes. Gott tut nichts, aber auch gar nichts. Er gibt dir den Befehl, den Auftrag und wir sind seine Knechte und Mägde und seine Diener. Gott wartet auf dich, auch auf dich, bis du ihm das Signal gibst, bis du schreist. Und immer wenn die Kinder Gottes geschrien haben, hat Gott gehandelt. Warum so wenig in deinem Leben passiert ist, du schreist viel zu wenig. Ja, Herr Jesus, du weißt, dass ich Probleme habe. Aber mir geht es so schlecht. Schrei, wenn es dir schlecht geht. Brüll, so gut du kannst. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Du löst eine geistliche Lawine aus, bringst etwas in Bewegung. In Römer Kapitel 2, Vers 24, Da heißt es, denn euretwegen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden. Euretwegen. Ich nehme das Wort euretwegen. Euretwegen. 1. Thessalonicher 3, Vers 9. Euretwegen wird Gott gelobt und gepriesen. Unseretwegen. Verstehst du, wie wir uns verhalten? Unsere Reaktionen, unser Dasein. Gott, was machst du? Gott, was machst du? Wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Und dann musst du auch nicht wundern, dass nichts passiert. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Euretwegen wird der Name Gottes gelobt. Euretwegen, wenn die Menschen eure guten Werke sehen, preisen den Vater im Himmel. Gott ist ein Partner. Er reagiert nur, wenn du reagierst. Und er geht nur so weit, wie du gehst. Und er geht mit dir. Er begleitet dich, aber immer aufgrund deiner Reaktion handelt er. Es ist merkwürdig, aber das ist, was ich gelernt habe, was mir groß geworden ist. Was macht Gott? Er hält sich an dir, er ist auf dich angewiesen, du bist auf ihn angewiesen. Wir brauchen einander, du und Gott, miteinander. Wir sind Gottes Mitarbeiter, Gott ist unser Helfer, unser Partner und Gott dient uns. Aber wir müssen bitten, oh Herr, hilf bitte, gib mir das richtige Wort, schenk mir Gnade, steh mir bei, unterstütze mich, ich kann nicht allein gehen, ich habe Angst. Du musst mit ihm reden. Gott dient uns, indem wir ihm dienen. Und wir sind miteinander angewiesen. Ohne Gott bin ich verloren und und Gott ist ohne mich verloren. Stell dir mal vor, ich würde sagen, danke Herr, ich habe keine Lust zum Predigen, predige du selbst. Dann musst du auch lange warten, bis irgendjemand kommt und dir predigt. Deshalb, Gott braucht uns. Du brauchst Gott und ich brauche, und Gott braucht uns. Was macht Gott? Wenn du nicht mitmachst, läuft nichts in deinem Leben. Du musst mitarbeiten mit Gott. Gott an deine Seite nehmen. Segen und Erfolg und Gesundheit ist kein Zufall, sondern ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit Gott. Gott bleibt der unsichtbare Gott, den siehst du nicht. Du siehst auch hier, ich weiß, Jesus ist hier, er ist bei mir, er ist in mir, aber das siehst du nicht. Und dass er in dir ist, sehe ich auch nicht. Aber ich weiß, dass er in dir ist. Und wir müssen nach diesem Wissen gehen. Gott bleibt der unsichtbare Gott, bis wir sein Kreuz verstehen haben, das Kreuz verstanden haben, bis wir Jesus verstanden haben, bis wir die Gottverlassenheit verstanden haben, was es bedeutet, von Gott verlassen. Man hört nicht, man sieht nichts, aber Gott ist dennoch da. Meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Frage mich nicht, ob ich dies alles dir erklären kann. Ich kann das nicht erklären. Du kannst Gott nicht erklären. Und Gott wird auch niemand schicken, der dir das alles erklärt. Aber hernach wirst du es erfahren, warum das gut war, warum das so richtig war. Ich habe aufgehört, und das sage ich jetzt in voller Freiheit, ich habe aufgehört, nach Erklärungen zu suchen, warum ist das so und so und so. Ich suche nach keinen Erklärungen. Ich vertraue Gott, Gott ist mein Vater, und ich brauche keinen Kommentar und keine Erklärung von ihm. Ich weiß, er liebt mich, er trägt mich, er ist für mich, und niemand kann gegen mich sein. Mich interessiert die Frage, warum nicht mehr. Weißt du, als junger Pastor habe ich oft nachgefragt, warum, wieso, weshalb. Aber heute frage ich nicht mehr, warum ist das so und so. Ja, du weißt es, darum ist es so. Und Gott hat mir eine Vision mal geschenkt, Johannes macht nicht so viel. Weißt du, ich habe gebeten und gefragt, warum, 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 warum. Und da habe ich lauter Fragezeichen gesehen. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Johannes, hör auf Fragezeichen zu setzen, mach Ausrufezeichen, darum, darum. Und darum und deshalb, Ausrufezeichen. Weißt du, du musst nur ein bisschen langziehen, diesen Fragezeichen. Und dann hast du die Antwort. Und jedes Mal, wenn ich fragte Gott, warum und weshalb, habe ich keine Antwort bekommen. Gott hat gesagt, ich weiß, was das Beste für dich ist. Jetzt verstehst du nicht, aber hernach wirst du es erfahren. Selbst Jesus hat von Gott keine Antwort bekommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst unser Herr Jesus Christus hat von Gott keine Antwort bekommen, wurde gekreuzigt. Eine Antwort auf das Warum wirft noch mehr Fragen auf, als du denkst und glaubst. Warum? Gott hat keine Lust, und ich habe auch keine Lust, mich mit Gott zu streiten. Dein Wille geschehe. Warum hast du mich verlassen? Gott mischt sich hier, solange ich hier auf dieser Erde bin, und ich möchte dir eine Erkenntnis geben, was mir groß geworden ist. Gott mischt sich nicht in meine Angelegenheiten. Er sagt, ich führe dich, ich leite dich, ich habe einen Plan für dich. Es geschieht alles nach meinem Willen. Aber frag mich nicht so viel. Frag mich nicht so viel. Hast du sowieso keine Erklärung. Weißt du, da rennst du zum Seelsorger und fragst den Seelsorger und dann kriegst du 10 Antworten von den Seelsorgern. Frag Gott gar nicht. Vielleicht liest du es in der Bibel, vielleicht findest du in der Bibel eine Antwort, aber sonst wahrscheinlich, du brauchst gar keine Antwort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott weiß, warum das alles so ist und warum das so geschieht. Wir sollten uns nicht in Gottes Angelegenheit einmischen. Gott, warum handelst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Schlag rein, lass Feuer vom Himmel fallen, lieber Gott. Verstehst du? Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was für uns gut ist. Gott weiß, was das Beste ist. Und denen, die Gott lieben, alle Dinge dienen zum Besten, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Gott weiß, wie er uns ans Ziel bringen kann. Und ich möchte die Wahrheit, die mir groß geworden ist, heute Abend abschließend weiter sagen. Gott lehrte mich, reg dich nicht auf über Gott. Reg dich nicht auf über Gott. Warum? Wo bist du? Warum heilst du nicht? Warum befreist du nicht? Warum fällt da nichts vom Himmel herab? Verstehst du? Reg dich nicht über Gott auf. Als ich das gelernt habe, ich lerne immer noch in dieser Geschichte, bin noch nicht fertig mit dieser Geschichte, aber Gott hat mich gelehrt, reg dich nicht auf über Gott. Er ist Gott und du bist du. Und seine Gedanken sind nicht deine Gedanken und seine Wege sind nicht deine Wege. Reg dich nicht auf über Gott. Reg nicht dich auf über die Schwierigkeiten, reg dich nicht auf über Probleme, reg nicht über die Krankheit, reg dich nicht auf über diese Dinge in deinem Leben. Reg dich nicht auf, was Gott macht. Das verstehst du jetzt nicht. So wie Jesus gesagt hat, jetzt verstehst du nicht, was ich dir sage und was ich tue und was ich hier wirke. Jetzt hast du keine Ahnung davon. Aber da mussten 40 Jahre vergehen im Glauben, bis Gott mich das gelehrt hat. Reg dich nicht auf über Gott. Was macht Gott? Meine Botschaft, jetzt möchte ich dich bitten, reg dich nicht auf über Gott in deine Situation, was du bist. Verstehst, vielleicht bist du Single, vielleicht bist du arbeitslos, vielleicht bist du wohnungslos, vielleicht hast du obdachlos, egal was du losgeworden bist, vergiss es alles, reg dich auf, nicht auf über Gott. Gott bleibt Gott. Und er trägt dich, du bist ein Kind, er arbeitet an dir im Verborgenen, das merkst du gar nicht. Seine Wege sind Segenswege, auch schwierige Wege sind Segenswege. Lass uns aufstehen. Reg dich nicht auf über Gott. Vater, ich danke dir, dass du mich das gelehrt hast, sich nicht aufzuregen, sich nicht zu ärgern. Und dein Wort sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Aber Herr Jesus, ich möchte aufhören, mich über dich zu ärgern, wenn ich dich nicht verstehe, wenn ich deine Gedanken nicht verstehe, deine Führungen, deine Inspiration, deine Leitung, dein Handeln, dein Wirken, deine Abwesenheit. Was es auch immer ist, Herr, ich danke dir, dass ich ruhig bleiben kann und still sein darf. Und durch stilles Sein werden wir stark, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns in diese göttliche Stille hineinführst. Reg dich nicht auf über mich, sagst du. Herr, und ich danke dir, dass ich das verstanden habe und immer mehr verstehe in meinem Leben, dass ich mich nicht aufregen darf und muss über Dinge, über die ich keine Kontrolle habe, die ich nicht im Griff habe, die ja mir so unverständlich sind. Aber du bist im Hintergrund und arbeitest und siehst die Fäden. Danke, Vater, dass ich dich kennen darf als meinen Vater, der mich nie in den Stich lässt. Du bist mein guter Vater. Egal, wo ich bin, ich kann mich erinnern und kann daran denken, mein Vater hat Brot die Fülle. Halleluja. Und zu dir eilt mein Herz und zu dir gehe ich, Herr Jesus. Und nach dir trachte ich in meinem Leben. Segne uns, dir, wo wir dein Wort gehört haben, dein Wort verstanden haben und was Menschen noch nicht verstanden haben, du hilfst jedem Einzelnen, das zu verstehen, was er verstehen soll von dir. Und so viel er versteht und so viel, soweit führst du ihn und soweit segnest du ihn. Danke, Herr. Amen.